ab 15, 16 an ist wirklich so, bin ich wie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wenn ich so zurückschaue, auch so ein bisschen zu einem Produkt geworden von all dem, was um mich herum auch passiert ist. So. Und ich glaube, das hat halt, das hat alles mega Spass gemacht, das war mega schön gewesen und es hat sich auch wie ich angefühlt, es hat sich auch richtig angefühlt für mich in diesem Moment. Aber ich glaube, mir hat effektiv dann schlussendlich irgendwie Zeit gefällt, um mich so entwickeln, wie ich will.
Das heutige Thema, die Geschichte vom Schweizer Eurovision Song Contest Artist Nemo.
Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Zurich Pride Podcast. Und das, was ihr jetzt gerade hört, ist eine neue Stimme beim Podcast. Ich bin Adrian Spring, 37, aus Luzern. Meine Pronomen sind er, ihm und ich bin schwul. Und ich bin Drehbuchautor, habe lange in der Kommunikation und im Journalismus aber auch gearbeitet. Und jetzt neu moderiere ich aber auch noch hier beim Zurich Pride Podcast. Weil ich finde es mega spannend, meinen eigenen Queer-Horizont auch zu erweitern mit den Geschichten, die man hört, von spannenden Gäste und all die spannenden Geschichten von diesen Menschen zu hören. Und heute hockt mir so ein Mensch gegenüber als erster Gast. Nemo Mettler ist 24, pendelt zwischen Biel und Berlin hin und her, ist Musikerin. Nemo ist non-binär, verwendet Pronomen «they», «them» oder «keine» und ist pansexuell. Nemo, mega schön, bist du da?
Schön, dass ich hier sein.
Es ist ja im Moment in diesen Tagen so, dass man deinen Namen etwa die hört und dich sieht. Und zwar nicht nur, weil du jetzt eben neu in der neuen Staffel von «Sing mein Song» dabei bist, wo jetzt gerade rausgekommen ist, sondern weil du die Schweiz das Jahr auch am ESC, im Eurovision Song Contest, vertretest. Zum Zeitpunkt, wo man die Folge aufzeichnet, ist es genau ein Tag her, dass das Video, der Song, rausgekommen ist und präsentiert worden bist. Wie geht es dir heute, einen Tag später?
Ich bin überglücklich. Es waren sehr viele Emotionen gewesen, so, die letzten 24 Stunden und immer noch. Es trudeln so viele Reaktionen rein und auch ganz alte Freundinnen von mir, die sich melden. Und es ist sehr viel, so, und, aber sehr viel positiv, sehr viel Liebe und sehr viel Support, den ich spüre. Und hey, ja, ich glaube, ich kann es irgendwie noch nicht so ganz realisieren, 100%, aber mit jeder Stunde und jeder Nachricht fühle ich mich so ein bisschen sicherer im Moment und merke so, okay, ja, irgendwie geht's jetzt wohl los. So.
Ja, und du hast jetzt auch ein Zeitchen müssen dicht halten, das Geheimnis. Ist aber gar nicht ganz einfach gewesen.
Nein, wirklich nicht. Nein, ich bin nicht so gut, wenn es darum geht, Geheimnis fällt im Allgemeinen. Ich rede sehr gern und sehr offen. Darum war es eine extra grosse Challenge gewesen. Aber ich glaube, wir haben es recht dicht gehalten. Jetzt kann ich darüber reden, was schön ist.
Und jetzt kann es losgehen.
Ja, jetzt geht's los.
Ja, in deinem Song «The Code» singst du «I went to hell and back to find myself on track». Und es geht dabei eben um deine Reise auch zu deiner non-binären Identität zu finden. Und genau über das wollen wir heute reden, über die Geschichte, über die Reise, die du erlebt hast und wahrscheinlich immer noch erlebst. Darum lass uns mal zuerst zu den, ich sage jetzt, Anfängen zurückzugehen, und zwar nach Biel, wo du aufgewachsen bist. Es sind, glaube ich, knapp über 55'000 EinwohnerInnen. Zwischen dir wohnst du immer noch in Biel, wenn du eben nicht in Berlin oder Los Angeles oder in Schweden, in Malmö bist. Ich habe immer das Gefühl, der Ort, wo man herkommt, prägt einem auch extrem. Und darum, ich würde es sehr interessieren, hat dir Biel geholfen, zu dieser Person zu werden, die du heute bist? Oder ist dir deine Heimat manchmal eben auch im Weg gestanden, um dich selber zu sein?
Wow, ich glaube, das ist eine mega komplexe Frage. Ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir so ein bisschen beides irgendwie. Also einerseits habe ich in Bio einfach eine unglaublich schöne Kindheit erleben und ein mega offenes Umfeld, auch ein sehr queeres Umfeld, auch durch meine Mom, die sehr viele queere Freundinnen hat. Und Und Biel an sich sehe ich als eine sehr offene Stadt, grundsätzlich mit sehr unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Horizonten und Hintergründen. So. In dem Sinn, ich glaube, ist es sicher irgendwo durch eine Hilfe gewesen, so für mich, um mich zu entwickeln, einfach generell als Person. Andererseits ist natürlich die Realität auch so gerade in einem Schulsystem oder so sonst durch, wo in Biel sehr vieles für mich schwierig war, wo ich mich manchmal recht klein habe gefühlt, so allgemein als Person, und recht irgendwie auch das Gefühl hatte, ich müsse mich manchmal so ein bisschen verstecken oder kleiner machen, als ich eigentlich bin. Und ich glaube, es ist mega vieles, was zusammenkommt, wenn man an einem Ort aufwächst, generell, glaube ich.
Und aber du sagst, durch deine Mami bist du eigentlich schon früh in Berührung gekommen mit der queeren Umgebung, queeren Community. Wie hat das ausgesehen oder was hat das auch mit dir gemacht?
Meine Mami hat immer einen sehr grossen Freundeskreis gehabt, sehr viele schwule Freunde. Das war immer einfach bei uns komplett normal gewesen und sehr viel Austausch gehabt mit allen möglichen Menschen, allgemein Besuch von überall auf der Welt, und es war immer einfach ein mega schöner Ort gewesen, so. Meine Eltern einfach immer mega gerne Leute da gehabt, und ich glaube, es war auch ein generell toller Ort gewesen bei uns daheim, um Begegnungen zu ermöglichen, so allgemein.
Hast du dir schon in dieser Zeit, sei es Kindheit oder Jugend, Moment gehabt, wenn du jetzt zurückschaust und du gemerkt hast, hey, eben, vielleicht passe auch ich nicht ganz in das heteronormative Bild rein?
Was so generell meine Eltern mega gut haben gemacht, ist nicht zu viel kommentieren, was uns anbelangt als Kinder. Also Ella und ich, wir haben eigentlich ein bisschen dürfen machen, was wir wollen, und wir sind sehr früh sehr selbstständig gewesen und dürfen so expressen und so sein, wie wir sind. Und es ist nicht viel irgendwie kommentiert worden oder irgendwie so im Sinn von, das ist jetzt komisch, dass du das jetzt so machst, oder das ist strange, dass du jetzt so bist. Und ich glaube, das ist mir oft so, als Kind ist mir mega einfach gefallen, irgendwie mich selber zu sein, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich so in die Schule bekomme, wo ich gemerkt habe, so, irgendwie falle ich hier wie mehr auf oder bin vielleicht so ein bisschen wieder abgestempelt als weirder. Ich weiß aber nicht, ich glaube nicht, dass das unbedingt als durch meine irgendwie, oder ich weiß nicht, ob ich das hat zurückgeführt. Ich glaube eher nicht, dass ich das zurückgeführt habe auf irgendwie meine Gender-Identität oder so, sondern mehr einfach irgendwie, okay, ich muss mich hier irgendwie kleiner machen, als ich bin, und ich darf nicht so auffallen, ist mir irgendwie als Kind mega bewusst worden in der Schule. Und ich glaube, vielmals ist mir durch das dann irgendwie, ja, vielmals habe ich mich durch das wie kleiner gemacht.
2016 hast du dich nicht mehr so klein gemacht. Du bist mit 16 beim Virus Bound Cypher gewesen, in einem Rap-Event, wo du einfach gerade mal die Szene abgetrocknet hast, einem Abend. Ein Jahr später hast du den ersten Swiss Music Award gewonnen. Nochmal ein Jahr später weitere 4 Swiss Music Awards, unter anderem für den grossen Hit «Du». Und da bist du eben 18 gewesen. Das ist ja eine Phase, so 16 bis 20, wo man sich extrem findet in diesem Alter. Hm. Die eigene Identität findet. Hat das bei dir überhaupt Zeit und Raum gehabt, also den Platz, weil so viel Schlag auf Schlag passiert ist bei dir?
Ich glaube, das war wirklich tatsächlich schwierig gewesen, so, weil ich glaube, gerade in diesem Alter oder bei mir, also was sehr früh angefangen hat, ist wirklich meine Liebe zur Musik und das Schreiben. Und ich habe gemerkt, so, ich habe so festen Drang in mir, zum vieles machen und vieles irgendwie, ja, mir irgendwie dort auszuleben. Und es ist alles sehr schnell gegangen. Irgendwie mit 15 habe ich die erste EP angefangen schreiben und irgendwie rausgeben. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß noch, ich wollte irgendwie Kochlehre anfangen. Und dann irgendwie bin ich eine Woche dort gewesen. Und meine Musik ist irgendwie schon so ein bisschen in irgendwie durch die Schweiz durch, irgendwie so ein bisschen in aller Munde gsi und es haben sich irgendwie erste Labels anfangen melden und irgendwie so Leute, die irgendwie gefunden haben, so, ah, du machst das mega cool, komm, wir treffen uns mal so. Und dann bin ich plötzlich so, oh wow, das ist Musik, das ist etwas, wo fast mein Job könnte werden. Und dann habe ich irgendwie last minute meine Eltern darum gebeten, dass ich nicht die Kochlehre anfangen müsste, weil das irgendwie sich voll wird kreuzen mit der Musik. Und dann haben die zum Glück beide Ja gesagt und ich durfte irgendwie ein Jahr lang nur Musik machen. Und dann ist plötzlich alles mega schnell gegangen. Dann habe ich ein Label gefunden. Mit 16 ist meine erste EP dann mit dem rausgekommen. Und ich habe beim Cypher mitgemacht, wie du siehst. Und ich glaube, recht schnell ist mir immer so gesagt worden, durch was ich gemacht habe und die Musik, die ich rausgegeben habe und wenn ich dann vielleicht als Person gewirkt habe, so irgendwie auch wer ich bin. So. Mhm. Und ich glaube, mir ist oft einfach so ein mega fester Spiegel angehalten worden durch vieles. Und ich habe mich viel gesehen in irgendwie Auftritten und es haben Medien über mich berichtet und es ist immer so sehr fest um mich gegangen, so, aber um mich irgendwie als Kunstfigur ja auch irgendwie, motorisch. Vielleicht ist, ich glaube, es ist immer so das Bild, das die Leute von einem haben und das die Leute einem wie so spiegeln. Es ist mega einfach auch zu denken, so, ah, das bin ja ich nach einer Zeit, wenn du so in diesem Feedback-Loop drin bist. Und ich glaube, eigentlich ab 15, 16 Jahren ist wirklich so, bin ich wie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wenn ich so zurückschaue, auch so ein bisschen zu einem Produkt geworden von all dem, was um mich herum auch passiert ist. So. Und ich glaube, das hat halt, das hat alles mega Spass gemacht, das war mega schön gewesen. Und es hat sich auch wie ich angefühlt, es hat sich auch richtig angefühlt für mich in dem Moment. Aber ich glaube, mir hat effektiv dann schlussendlich irgendwie Zeit gefehlt, um mich so entwickeln, wie ich will und so entwickeln und mir Platz lassen auch für das. Und ich glaube, das habe ich mega fest gemerkt nach dieser Zeit oder nachdem alles so schnell ist gegangen. So, oh mein Gott, ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit für mich und ich muss zuerst mal ein bisschen herausfinden, wer ich überhaupt bin. So.
Mhm. Ja, weil aber du bist nachher vom Hip-Hop zum Pop, vom Schweizerdeutsch aufs Englische, von Nemo zu Not-Nemo, wieder zurück zu Nemo. Von außen jetzt ein bisschen ausgesehen wie, okay, Nemo weiss vielleicht noch nicht so ganz, was die musikalisch richtig ist, mhm. wo zu Nemo passt. Mhm. Aber eben, das ist die Aussenwahrnehmung. Hat das trotzdem auch ein bisschen widerspiegelt, eben was innen in dir quasi mit deiner inneren Reise abgegangen ist? Oder ist jetzt das sehr weit gegriffen?
Nein, ich glaube schon. Also ich bin mega fest auf der Suche gewesen, irgendwie so. Und ich glaube, ich habe das mega fest gebraucht. Und es ist lustig, wenn man eben irgendwie so jung irgendwie erfolgreich wird, dann kann man mega viele Sachen erleben und mega viele Sachen passieren. Aber für andere Sachen hat es wie keinen Platz. Und ja, wenn ich so jetzt gerade darüber nachdenke, kommt es mir wie so vor, als wäre es so ein bisschen umgedreht gewesen. Als wenn das nicht passiert wäre, wäre vielleicht das eine zuerst passiert und das andere nachher. Aber es ist so, wie die Zeit ist wie das zuerst passiert und die Suche hat nachher wie so ein bisschen stattgefunden, weil im Moment habe ich nicht viel müssen suchen, weil ja alles gerade von Anfang an wie gerade los ist gegangen. So. Und es ist, ja, ich meine, du bist dann schnell auch so in einem Konstrukt drin, wo Sachen eben einfach laufen oder eben der Feedback-Loop. Und ich glaube, die Suche habe ich mega fest, ja, irgendwie das so intuitiv gespürt, dass ich das will und dass ich das brauche und mir irgendwie diesen Platz auch mega fest geben nach dem.
Ist das der Zeitpunkt, wo du nachher auch, also du bist ja zuerst mal ein Zeitchen auf LA und nachher auf Berlin, ist das so der Zeitpunkt gewesen, wo du das Gefühl hast, du musst weg von der Schweiz, weil eben da bist du Nemo, wie Nemo von allen anderen wahrgenommen wird?
Wenn ich zurückschaue, ist es mega fest aus diesem Bauchgefühl rausgekommen und das hat auch wirklich mega gut funktioniert, weil ich glaube, für mich in Berlin und in LA habe ich mich auch wie so zum ersten Mal Leute wirklich so ein bisschen neu vorstellen können. Und irgendwie haben Leute gefragt, so, wer bist du? Und dann habe ich so gesagt, ah, oh, wer bin ich eigentlich? Und das ist mega spannend, weil das vorher wirklich gar nicht so oft der Fall war in der Schweiz, auch wenn man irgendwie neue Leute kennengelernt hat. Und ja, gerade Berlin dadurch, aber auch LA, mega viele Menschen. Also ich glaube, dort habe ich zum ersten Mal für mich, so unabhängig auch von meiner Familie, mega fest ein queeres Umfeld bekommen und queere Menschen kennengelernt und Menschen, die mega schöne Konversationen haben können, die wirklich Interesse haben an mir und wirklich gefragt haben, so, wer bist du? Und und ich mir die Frage wirklich auch zum ersten Mal offen so können stellen. So.
Wie bist du in Berlin oder in L.A. zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der, ich sage jetzt, queeren Welt oder Community?
Ich glaube, der Ort, der mir so am präsentesten ist, wo ich wirklich zum ersten Mal so in einen wunderschönen queer Space reingekommen ist, im Tams, seinem Nagelstudio.
In Berlin.
In Berlin, ja. Voll. Ich habe den Kontakt bekommen durch einen Freund von meiner Mami, der auch schon in Berlin gewohnt hat, Mahavi, und ich wollte mir Nagel haben für ein Musikvideo von mir und habe gefragt, so, wer kennst du so? Vielleicht kennst du ja Leute, die irgendwie an der coolen Nagelstudios, und er hat mich dort angeschickt, und dort war der Tams. Ist so, man kann sich das vorstellen, es ist so eigentlich ein Nagelstudio in einer Wohnung drin, und das Erste, wenn du dort drauf machst, kommt dir ein bauender Hund entgegen, die Lunar, die so einfach so laut, wie es nur geht, anfängt zu bauen, bis du sie anfängst zu streicheln. Und dann ist sie so, ist sie mega gekommen. Sie baut immer für Attention, sagt Tams. Der Tams hat er gewohnt mit der Riri, seiner Freundin. Sie sind beide trans, und der Tams hat dann zumal noch einfach keine Pronomen oder die dem braucht, und Riri ist eine Transfrau, und einfach beide sind unglaublich offene und tolle Menschen. Sie haben zusammen eine Tochter, also die von der Riri ist, haben dort einfach Nego gemacht für Leute, und es ist jedes Mal, wenn ich bei ihnen komme, sind immer andere Leute da gewesen, und es ist ein mega Ort vom Austausch gewesen und ein Ort vom sich kennenlernen und miteinander reden, und ich glaube, ja, die ersten wirklich so mega tiefen Gespräche so über meine Identität hatte ich mit dem Tams und mit der Riri, und es war so schön gewesen, weil sie mir einfach auch so mega tolle Fragen gestellt und überhaupt keine irgendwie Antwort verlangt, sondern einfach, ich habe vieles dann zumal noch nicht so abschließend gewusst für mich, und habe mega das Gefühl, es ist so ein Ort, wo ich einfach mich auch entdecken kann und mich selber finden kann.
Kannst du uns mitnehmen, wie eben das vielleicht aussieht, so ein Moment mit diesen beiden, wo du ja wahrscheinlich auch langsam gemerkt hast, okay, ich bin jetzt da nicht nur hier, um Nägel auszusuchen für mein neues Musikvideo, sondern es ist, glaube ich, ein bisschen mehr, was mich irgendwie hierher bringt.
Ja, also es ist schwierig, irgendwie so ein Gespräch zu rekreieren, ja, jetzt irgendwie. Ich glaube.
Oder was haben Sie dir mit was für Fragen haben Sie bei dir etwas ausgelöst, um quasi, ich sage jetzt, Dreadli in Gang zu bringen, um eben, wo wahrscheinlich bei dir diesen Prozess noch mehr ja, vorwärts treiben, ja, um dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
Ja, voll, ja, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass ich das so dann, ich habe natürlich viele Gedanken vorher schon gehabt, und ich habe dann auch viel in meiner dann zumaligen Beziehung schon über das wie geredet gehabt, und oftmals habe ich mich einfach immer viel femininer gefühlt, als ich bin wahrgenommen worden von meinem Umfeld, und auch in meiner Beziehung ist das mega fest Thema geworden, und ich habe oft eine Zeit lang auch gedacht, was, wenn ich mich fühle als eine Frau, und was ist, wenn ich eine Frau bin, und irgendwie hat das mega viel von dem sich richtig angefühlt, aber mega vieles davon ist irgendwie auch einfach, hat für mich nicht ganz hat für mich nicht ganz gestimmt. So, es war wie so, so, ja, aber es ist wie, irgendwie spüre ich das mega fest, aber irgendwie ist es nicht wirklich so die Antwort für mich. Und ich habe mega viel Gespräche gehabt. Ich glaube, zuerst wirklich mit meiner damaligen Freundin und aber auch mit meiner Schwester viel. Und bin ich dort mega fest auf der Suche gewesen. Und ich glaube, durch dass ich in diesen Space bin reingekommen, wo ich gesehen habe, wie Tams und Riri leben und wie sie miteinander umgehen in dieser Beziehung und was für Leute sonst dort sind. Und es sind mega viele non-binäre Leute auch dort auf Besuch gewesen und haben sich nicht gemacht. Habe ich das erste Mal wie so wirklich irgendwie das als eine Möglichkeit gesehen, um mehr zu expressen und plötzlich zu realisieren, so, oh wow, das ist eigentlich viel näher an dem Gefühl, das ich persönlich habe und viel näher bei mir. Und ich glaube, durch das ich schon mit dem reingekommen bin, ist es mega schnell so um Themen gegangen, wie so eben, wie fühle ich mich, wie wo bin ich, wo stehe ich, in dem quasi Universum von Gender und wie drücke ich mich aus und was bedeutet das überhaupt? Und ich glaube, mega viele solche Gespräche haben wir gehabt und es ist viel einfach gesehen, wie schön dass das Umfeld ist und wie toll es ist, auch mich können, einfach ein bisschen loslösen von allen Erwartungen, die ich habe, sobald ich das Umfeld gesteppt, weil es wie so einfach ein mega sicherer und schöner Ort ist gewesen für mich.
Du sagst, ein schöner Ort, ein sicherer Ort. Du singst in der Code «I went to hell and back». Klingt nicht nur nach einem schönen und sicheren Ort. Was sind die schwierigen Momente gewesen in dieser Reise?
Ich glaube, am schwierigsten ist für mich immer gewesen, so wo ich noch ganz allein war mit diesen Gedanken und wo ich wie so am Ort, wo ich zu wenig Sicherheit hatte, um überhaupt darüber zu reden, aber mega fest gemerkt habe, dass irgendwie ich mich manchmal nicht mehr so verstanden fühle von Leuten. Und ich glaube,
also noch in der Schweiz oder
ja, schon in der Schweiz, ja. So, ich würde sagen, so gerade in der Corona-Zeit, so 2020, ist wirklich für mich auch irgendwie persönlich die schwierigste Phase hatte und oder für die schwierigste Phase war, wo ich mich sehr oft einsam habe gefühlt, vielleicht auch nicht verstanden. Und ich glaube, das Beste, was ich machen konnte, ist wirklich einfach mehr gegenüber meiner damaligen Freundin zu öffnen und einfach darüber anfangen zu reden. Weil ich habe mega Glück, dass sie unglaublich supportive ist, mega gut hat zugelassen, mega da war, ohne irgendwie Erwartungen an mich zu haben. Und dass sich irgendwie unsere, ja, und dort irgendwie hat nie das Gefühl gehabt, so, dass sie irgendwelche Erwartungen hat als mich, oder an mich bezüglich irgendwelchen Genderrollen oder irgendwie so eine Vorstellung hatte, wie ich hat sie oder wer ich soll sein. So. Und sie hat mega fest den Space, eigentlich den Space ermöglicht für mich. So. Und ich glaube, ab dem Moment ist es viel besser geworden. Aber auch nicht immer einfach. Es ist auch nicht für mich immer gleich einfach gewesen, mich überall zu öffnen. Ich glaube, ich hatte eben das grosse Glück, in der Familie zu leben oder gerade mit meiner Mami habe ich einfach ein mega gutes Verhältnis und kann ich mega offen sein, mit meiner Schwester auch, aber es hat auch viele Momente gehabt, wo ich Angst hatte, mich zu öffnen gegenüber Menschen.
Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke.
Zu welchem Zeitpunkt hast du dich bei deiner Familie geoutet?
Ich glaube, das ist anfangs 21 oder so. Oder irgendwie so anfangs Mitte 21 bei meiner Mom. Und meine Schwester ist wie schon vorher, ich glaube, habe ich schon vorher auch schon thematisiert gehabt. Und es war vieles halt auch, vieles ein Prozess gewesen, auch nicht so gewesen, so, ah, ich bin mir jetzt, ich stehe jetzt da an und sage, es ist so, sondern es war auch sehr viel herausfinden gewesen, so, und ein Gespräch und irgendwie, ich glaube, da hat jetzt nicht wirklich für mich so einen Moment gehabt, wo ich so ein bewusstes Coming-out hatte bei meiner Familie. Es ist
da haben sich alles schön zweckleitet und das wollte ich sagen.
Nein, ich glaube, es war mehr einfach ein Prozess gewesen und es ist mega schön, dass sie wie Teil von diesem Prozess sein können. So.
Bei welchen Leuten ist es dir denn schwieriger gefallen, quasi jetzt wirklich hinzustehen und zu sagen, wer du bist?
Ich glaube, ja, wenn ich da ganz ehrlich bin, glaube bei meinem Vater war es sehr schwierig gewesen, so, oder hat das Gefühl, ich habe manchmal nicht wirklich die Sprache, um mit ihm über das zu reden. Ich glaube, dadurch habe ich sehr, sehr lange Mühe gehabt, oder immer noch, mit ihm irgendwie offen darüber zu reden. Und wir reden allgemein nicht so über persönliche Sachen, sagen wir so, wir reden sehr oft über Sachen und irgendwie über Arbeit oder irgendwie so. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr wenig emotionale Gespräche miteinander und das fällt mir manchmal immer noch schwierig, dort irgendwie so den Connector zu finden und voll.
Wie hast du es geschafft in dem Moment?
Ich glaube, es war sehr vieles durch meine Mom gewesen, dass sie auch sehr viel miteinander geredet haben darüber und ich habe es wie nie direkt mit ihm besprochen bis heute und ich weiss, dass er es natürlich weiss schon seit längerem, aber ich habe nie mit ihm ein persönliches Gespräch darüber gehabt. Es ist so wie so etwas Ungesprochenes, was so im Raum steht zwischen uns wir haben immer wieder so Ansätze und ich glaube, er versteht gewisse Sachen und ihn berühren Sachen auch mega fest. Oder wenn ich ihm zum Beispiel ein Lied zeige von mir oder so, dann habe das Gefühl, er nimmt es mega fest wahr, aber wir haben noch nicht wirklich die Sprache gefunden, zusammen, um darüber zu reden.
Was war seine Reaktion auf einen ESC-Song?
Ich habe ihm den Song gezeigt. Vor ein paar Wochen und das Video auch und es war mega, mega schön gewesen. Er hatte Tränen in den Augen gehabt und ich glaube, er hat mich mega fest verstanden so, und hat wie so, es war irgendwie ein guter Vermittlungsweg gewesen irgendwie und ich habe das mega oft mit ihm, dass ich so in Momenten bin mit ihm, wo ich das Gefühl habe, dass wir uns so ein bisschen verstehen, aber manchmal so ein bisschen ohne Wort irgendwie. Und ich glaube, das war mega fest so ein Moment gewesen. Und ich habe gemerkt, dass er sehr emotional ist geworden.
Ich habe gerade die Woche noch in einem Interview von dir gelesen, dass in dem ganzen Prozess von der Identitätsfindung Selbstliebe natürlich auch ein grosses Thema ist. Und du das hast müssen lernen, quasi eben, dass man sich selber liebt und man aber immer noch muss daran arbeiten. Wie schaffst du daran? Oder was sind deine Methoden, um einem selber zu lieben?
Ich glaube, das ist so ein schwieriger und langer Prozess und ich weiß nicht, ob man dort überhaupt irgendwann so richtig ankommt oder so, oder wie es bei mir ist. Ich glaube, ich versuche viel aufzuschreiben, so eigentlich allgemein. Und dort auch, wenn ich Sachen aufschreibe, irgendwie Tagebucheinträge oder so, mir gegenüber eine liebe Sprache zu verwenden irgendwie und mir gegenüber allgemein lieb zu reden. So. Also irgendwie Momente, wo ich mich vielleicht irgendwie so für etwas schäme oder so, irgendwie Selbstscham habe oder so, das will ich so versuchen zu analysieren und wie dem entgegenwirkend etwas mega Liebes zu mir sagen. Ich glaube, das hilft mir mega fest und gleichzeitig aber auch mehr umgeben von Leuten, die mich irgendwie so annehmen, wie ich gerade bin und mir mit Liebe entgegenstehen. So. Es ist viel einfacher, auch Selbstliebe zu entwickeln, wenn man Leute um einen herum hat, die einem wirklich lieben, für wen man ist. Und man wie vielleicht manchmal auch ein bisschen von ihnen kann lernen. So. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so das perfekte Rezept ist, aber ja.
Apropos von anderen Lehren, hast du eigentlich schon früher oder zu einem späteren Zeitpunkt auch irgendwie Queer-Vorbilder gehabt oder Idol, wo du aufgeschaut hast, wo ja einem auch Hoffnung gegeben haben, hey, es gibt einen Platz für einen?
Ja, ich glaube, ein queeres Vorbild von mir ist Alok, mega fest. Non-binäre Poetin. Und einfach einen unglaublich schönen Weg, sich auszudrücken. Und wie auch, ich glaube, die Sprache hat so viel Kraft und die Art, wie die Person die Sprache braucht, ist so powerful für mich. Und ich glaube, ich habe mega viel über mich selber können lernen, durch das Zuhören dieser Person. Ja, das ist für mich eine mega wichtige Person.
Ja. Jetzt, aber es ist das eine, ich würde sagen, für uns, sich im Umfeld zu outen, Freunde, Familie, vielleicht im Job. Jetzt bist du eine öffentliche Person. Das ist das gerade noch mal eine ganz andere Dimension und wird dann auch zum Thema. Du hast dich letzten November dazu entschieden, also es hat sich ergeben, in diesem Interview mit der Sonntagszeitung, dich als non-binär zu outen. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe mega gespürt, schon längere Zeit, dass so die Art, wie ich in meinem Umfeld bin und wie ich mich präsentieren und ausleben und wer ich einfach sein kann, unterscheidet sich wie immer mehr von der Art, wie ich in der Öffentlichkeit bin. Und ich habe gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass dort eine mega Diskrepanz so am Entstehen ist oder schon mega entstanden ist. Und ich habe für mich so entschieden, dass ja, also es ist für mich wie nicht anders gegangen, so als das irgendwann zu thematisieren und irgendwann einfach zu mir können stehen, auch in der Öffentlichkeit. Es ist einfach immer so mega die Frage, so, ist es der richtige Moment? Bin ich mir sicher? Fühle ich mich wohl genug? Fühle ich mich sicher genug? Und ich habe gewusst, dass es irgendwann wird passieren und dass es irgendwann auch muss passieren für mich. Und dann ist das einfach, ja, ist das der richtige Zeitpunkt gewesen für mich?
Es ist jetzt eben so, dass du in der aktuellen Staffel von Sing Mein Song dabei bist, wo jetzt im März ausgestrahlt wird. Dreht haben die dich aber schon, ich glaube, im September auf Gran Canaria. Und du hast mir im Vornherein gesagt, weil die Sendung noch nicht draußen ist, dass dort das auch Thema ist, eben, oder du dort ihnen auch erzählt hast in dieser Runde, eben, dass du non-binär bist. Du hast ja im Vornherein gewusst, Sing Mein Song, da geht es eben nicht nur um Lieder und um die KünstlerInnen, sondern es geht tief um die Personen. Mit welchen Gedanken bist du dort hingeflogen?
Ich war nervös, weil ich gewusst habe, dass es der Zeitpunkt ist, ich kann nicht mehr lange das für mich behalten, dass ich non-binär bin und dass ich das irgendwann muss thematisieren muss, weil es sonst für mich einfach nicht mehr stimmt und ich einfach mich nicht mehr wohlfühle in Interviewsituationen oder sonst irgendwie in der Öffentlichkeit oder wie Leute mich auch wahrnehmen oder wie Leute zu mir kommen, auch im Musik quasi Business und ich das einfach dort nie können thematisieren und ich wusste, okay, das muss irgendwann passieren und dann ist Sing Mein Song gekommen und ja, ich wusste, okay, irgendwo muss ich anfangen und ich möchte das wirklich nicht mehr für mich behalten. Und ich habe wirklich gewusst, die Sendung wird später ausgestrahlt, als sie aufgenommen wird. Und ich habe gewusst, okay, wenn ich das irgendwann mal mache, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür, weil sonst wird die Sendung im März ausgestrahlt und es wäre irgendwie voll weird, wenn ich in der Öffentlichkeit out bin und dass in der Sendung so wie kein Thema wäre und irgendwie dann könnte ich selber auch überhaupt keine Freude haben an der Sendung oder wäre so, oh Mann, das bin ja gar nicht ich oder die Leute nehmen mich gar nicht als ich wahr. Und ich wusste, okay, ja, jetzt ist der Zeitpunkt. Und dann habe ich das in meiner Sendung thematisiert. Es ist mega schön, man merkt so in der Sendung, glaube ich, so wie irgendwie die Leute das auch so ein bisschen sich auch, gewisse Leute haben sich halt mega zum ersten Mal mit dem auseinandergesetzt, wo dort waren. Und ich glaube, es ist ein mega schönes und tolles Gespräch irgendwie entstanden und irgendwie ein mega natürlicher Umgang. Allgemein, wie es der Dodo da gemacht hat, war mega schön gewesen, weil er einfach sehr viel Raum hat gegeben. Also es war nicht so wie eine Moderation gewesen, so von seiner Seite, so, dass er irgendwie so eine Frage gestellt hat und dann hat man geantwortet und dann ist es irgendwie wie weitergegangen. Sondern es war wirklich so ein Gespräch um den Sofa gewesen, so eigentlich in allen Sendungen. Und ich glaube, es ist irgendwie einfach ein mega Respekt da gewesen und auch natürlich nicht, es ist nicht für alle, glaube ich, einfach gewesen, vielleicht das auch zu verstehen oder so, weil es einfach wie vielleicht keinen Berührungspunkt vorher hat gegeben oder so, aber es war wirklich so eine mega schöne und offene Neugier gewesen, so von den Leuten. Und ich bin jemand, der das immer mega appreciated, wenn Leute offen sind und Interesse zeigen und wollen etwas dazulernen und irgendwie wollen sich auf etwas auch einladen. Ich habe das Gefühl, das war mega fest so gewesen dort und das hat zu einer mega schönen Sendung und für mich zu einem mega schönen Moment gemacht und ich habe mich mega aufgehoben gefühlt. So. Es war mega schön gewesen.
Das ist ja quasi das erste Mal, also wahrscheinlich hast du ja schon mit anderen Künstlerinnen vor einem Gespräch geredet über das Thema, wo du engeren Kontakt hast, aber ich sage jetzt so das erste Mal in der Branche, in der Musikbranche dich geoutet. Was hast du das Gefühl, wenn du beim Hip-Hop loben wärst, wäre das auch möglich gewesen? Den Weg zu gehen?
Ich glaube schon. Ich glaube, also, was ich mega fest spüre oder was ich wieso weiss, ist, dass ich mega fest eine Auszeit gebraucht habe von so dem Ganzen einfach so machen, weil man es halt macht. So irgendwie, oder einfach so, sondern dass mega fest der Moment wichtig war, mich so zurückzunehmen aus etwas und mir Platz zu geben für meine Entwicklung. Aber es hätte ja auch können sein, dass ich dann wieder hat irgendwie Rap gemacht oder Hip-Hop, in Hip-Hop-Szene wäre geblieben. Ich glaube, durchaus wäre das auch möglich gewesen. Ist jetzt auch die Hip-Hop-Szene in der Schweiz also eine mega breite Szene ein, wo mega viele unterschiedliche Leute stattfinden. Und ich glaube, es hat mega Platz gehabt für das auch. Ja.
Es ist jetzt 4 Monate her, seit eben deinem öffentlichen Coming-out. Was hat sich für dich verändert seitdem?
Ich glaube, ich fühle mich viel besser im Umgang mit neuen Menschen, die ich kennenlerne, Menschen in der Musik, in der Musikindustrie. Ich glaube, es fällt mir viel einfacher, einfach mehr zu sein und ich glaube, so, es fühlt sich einfach natürlicher an. Irgendwie, ich fühle mich natürlicher an und es fühlt sich irgendwie, der Umgang mit anderen Menschen fühlt sich schöner an und ich fühle mich wie mehr gesehen. So, ich glaube, das hat sich mega verändert, so in dem Rahmen, wo ich jetzt zum Beispiel hier bin in der Schweiz und sonst in meinem privaten Umfeld hat sich nicht viel verändert. Voll.
Gibt es auch oder hat es Reaktionen gegeben, die dich verletzt haben jetzt in dieser Zeit, was du da nicht verstanden hast?
Es gibt immer wieder Momente und es passiert auch immer wieder mega viel, dass ich einfach wie so das Gefühl habe, Leute verstehen es wie so nicht ganz oder sind so nicht vielleicht auch offen genug zu verstehen und natürlich irgendwie auch wenn immer wieder irgendwie das R-Pronomen verwendet wird und die Leute es einfach nicht checkt und man Leute darauf aufmerksam macht, aber es irgendwie einfach nicht besser wird. Das kann mega verletzend sein. Und ich glaube, es ist ein mega Prozess und ich glaube, es gibt wie so eine Balance, so Leute Raum und Zeit zu geben, so etwas zu verstehen und Geduld zu haben, also von mir. her. Aber auch irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, so überschreitet es wie so ein bisschen das. Und ich habe das Gefühl, also, ich habe einfach das Gefühl, das Gegenüber versteht es nicht oder will es mich nicht verstehen oder hat kein Interesse daran. Und ich glaube, das kann mega verletzend sein und das führt manchmal auch dazu, dass ich vielleicht dann mir mein Umfeld halt einfach auch im musikalischen Bereich anders aussuchen. Und ja, also ich habe das Gefühl, dort umgebe ich mich mega von Leuten einfach oder versuche ich mich von Leuten zu umgeben, die mich einfach sehen und die mich verstehen. Und ich glaube, das ist dann einfach manchmal auch so, kommt man ein bisschen auf die Welt und merkt so ein bisschen, okay, ja, da gibt es schon irgendwie Unterschiede. Ja.
Merkst du dort auch Unterschiede zwischen der Schweiz und jetzt gerade Berlin?
Oh ja, mega fair. Also das, ja, ich habe das Gefühl, in Berlin ist es so also einfach und in Berlin wird die ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht ein unfairer Vergleich, weil ich in Berlin halt vor allem Englisch rede mit meinem Umfeld und es vielleicht dort einfach auch nochmal einfacher ist, they-them zu brauchen und im Deutschen natürlich mehr so Stolperstein gibt im Moment. Aber dort, also in Berlin bin ich in einem Umfeld, wo mittlerweile einfach ich habe so viele Safe Spaces und ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist noch nicht jeder Ort ein Safe Space für mich und es braucht Zeit, um zu kreieren. Aber ich glaube auch, mein Zuhause fühlt sich mehr an, als wäre es in Berlin eigentlich.
Ja. Viele non-binäre Menschen identifizieren sich auch als trans. Würdest du dich auch quasi in die Community integrieren oder ist für dich doch nochmal ein anderer?
Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, dass ich mich als trans identifiziere. Ist auch etwas, wo ich mega am herausfinden bin. Und ich glaube auch, das ist auch das Schöne daran, an dieser Reise, dass es einfach überhaupt nicht abgeschlossen ist, sondern sich mega, fühle mich so mega, als wäre ich so in the flow. Und manchmal ist es so recht scary, so über all die Sachen zu reden, wenn man weiss, dass sich Sachen können entwickeln können. Und ich glaube, ich finde es auch immer mega wichtig, zu sagen, dass ich mir mega Raum geben für Entwicklung und dass es mega schön ist, wenn man nicht als abgeschlossen sieht, sondern einfach als eine Reise. Und da ist auch wichtig, mich zu erinnern, dass, obwohl ich eine öffentliche Person bin, dass ich den Freiraum trotzdem verdient habe und mir den Freiraum auch sollte geben. So.
Mhm. Ich habe das Gefühl, non-binäre und Transmenschen sind in den letzten Jahren haben sie extrem an Sichtbarkeit gewonnen, zum Glück auch. Und in meiner Wahrnehmung ist aber trotzdem, wenn jemand schwul oder lesbisch ist, ist das heutzutage weniger das Thema, weil es irgendwie die sexuelle Orientierung ist. Bei non-binär oder trans sein, muss man sich viel mehr rechtfertigen, weil es irgendwie um eben mehr als eine sexuelle Orientierung geht, es geht irgendwie um die Identität. Empfindest du das auch so?
Ich glaube, mega, ja. Ich glaube, es ist auch so teilweise einfach auch mega fest, aber auch mega eine erschaffene Diskussion. Ich glaube, es ist so wie, dass man kann mega Sachen zu einem Problem machen als Gesellschaft, auch bewusst. Und ich glaube, es wird auch mega oft so instrumentalisiert von Leuten, um eben irgendwie ein Feindbild zu kreieren oder irgendwie Personen, wo man sich irgendwie darüber lustig kann machen oder was auch immer. Ich glaube, dadurch spüre ich das schon viel mehr, dass das vielleicht gerade auch durch die Sichtbarkeit, aber ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist so unterschiedlich, wo man ist oder auch auf der Welt oder wo dass man gerade stattfindet. Aber ich habe das Gefühl, allgemein, hey, trans Menschen, non-binäre Menschen im Moment einfach sehr, es ist so ein sehr aufgeheiztes Thema in sehr vielen Gesellschaften und in sehr vielen Ländern momentan. Und ich glaube, das ist schon mega oft so einfach etwas, wo wie so ein bisschen sich auch recht so importiert anfühlt von den USA. So. Und ich glaube, dass mega viele Leute das bewusst auch instrumentalisieren im Moment, politisch gesehen, um einfach irgendwie, ja, können über etwas reden, wo eigentlich einem gar nicht betrifft oder ihm gar nicht zerstören. Oder ich meine, es gibt keinen Grund, dass man sich über die Identität von einer anderen Person aufregt oder lustig macht oder irgendwie findet, das geht nicht. Das ist ja überhaupt kein Problem für die anderen Leute, aber es wird manchmal schwer als Problem erschaffen, um vielleicht nicht über eigentliche Probleme müssen zu reden.
Ja, also im Moment ist ja extrem das politische rechte Lager kämpft quasi gegen das Recht von queeren Menschen, obwohl es je nachdem sie gar nicht davon betroffen sind. Was macht das mit einem? So in diesen Zeiten von 2024, wenn, sage jetzt, rundum in den Ländern, man sieht eben, die Wählerstimmen nehmen dazu.
Ja, es macht irgendwie auch mega Angst. Und es ist sowieso, ich finde es echt mega traurig und unnötig. Einfach so, es ist mega offensichtlich, was es ist. So, ich habe das Gefühl, es ist wirklich einfach, man kann immer wieder zurückschauen so in der Geschichte und man sieht, dass es immer wieder mit unterschiedlichen Personengruppen gemacht worden ist und gebraucht worden ist. Und ich finde es einfach mega, ich find's mega gefährlich und ist echt, ich habe manchmal das Gefühl, so, Leute in dieser Position oder Leute, die das machen, checken nicht, dass am Schluss Menschen einfach darunter leiden und dass es wirklich Menschen sind, die am Schluss darunter kommen, wegen Entscheidungen, wegen irgendwelchen wenn Gesetze verändert werden oder wenn, es fängt schon viel früher an, wenn öffentliche Personen, die in so einer Machtposition sind, irgendetwas sagen oder einfach irgendwie respektlos gegenüber Leuten sind, legitimiert das eigentlich in der ganzen Bevölkerungsgruppe, das wie auch zu machen, weil das ist ja eine Person, die kommt von der irgendwie Machtposition und ich glaube, das macht mich mega traurig, dass das Leute machen.
Aber weil sie haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion oder hätten eine gewisse Vorbildfunktion und es wird so angeschaut und dann quasi als legitim angeschaut, wenn man mitmacht. Jetzt, auch du bist jetzt wahrscheinlich für einige ein Vorbild oder wirst zum Vorbild. Jetzt gerade mit der Code, wo so ein riesiges Potpourri von allem ist, was Nemo ausmacht und eben so eine sehr klare Message zu sich selber sein, die non-binäre Identität in den Vordergrund stellt, ist dir auch wichtig gewesen, wirklich ein positives Zeichen zu machen mit dem Song?
Hey, der Song ist irgendwie einfach entstanden in einer Zeit, wo ich sehr viele Lieder geschrieben habe, inspiriert durchs Non-Binär-Sein und es einfach eine Zeit war, wo ich sehr viel auch verarbeitet habe. Aber auch dieser Song ist in einem Moment entstanden, wo ich sehr viel Freude hatte so an meiner Identität und sehr viel Sicherheit und sehr viel Schönes und sehr, ja, einfach mich sehr wohl gefühlt habe schon. Und ich glaube, das ist mega etwas Schönes an diesem Song und der ist entstanden und erst wo der Song, also es war nie ein Lebensziel von mir oder so, irgendwie an Eurovision zu gehen. Wenn ich würde gehen an Eurovision, dann mit so einem Song.
Was hat der ESC für dich für eine Bedeutung gehabt, bevor du jetzt eben mit deinem eigenen Song überlegt hast? Hat er für dich eine Bedeutung gehabt vorhin?
Es hat immer wieder mal Momente gehabt, wo ich den ESC mega habe wahrgenommen als Kind. Ich glaube, das erste Mal war das Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song «Satellites», wo ich einfach irgendwie, ich glaube, das hat eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht ist das wirklich nur in meiner Bubble, aber ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich fast keine Leute, die das nicht haben, so wahrgenommen als irgendwie so ein mega erfrischender Moment und so irgendwie der Song und so die Art von ihrer Bühnen-Performance. Und das ist mir so mega geblieben und dann das zweite Mal war Conchita Wurst, die einfach so eine magische Performance hat angelegt und, Und ich meine, gerade für die Queer Community so, ich habe das Gefühl, der Auftritt hat so viel gemacht und so viel Positivität reingebracht, auch für Leute einfach außerhalb von der Queer Community, um wie eine Bezugsperson zu haben und plötzlich irgendwie sich Gedanken zu machen über Drag oder über die Person. Und ich glaube, das war auch ein mega Moment, was wieder bei mir ist angekommen. So. Und es hat immer wieder so die Momente gehabt. Und das letzte Mal war Måneskin. Das ist irgendwie vor 4 Jahren, wo ich auch wieder komplett weggeblasen war von einfach der Performance und von dieser Band. Und ich gemerkt habe, wow, es gibt immer wieder die wunderschönen Momente an diesem Event. Und dann ist auch mega passiert, dass ich wie die letzten paar Jahre mehr Leute habe kennengelernt, die auch im Hintergrund dort arbeiten und wie so ein bisschen mehr Kontext haben bekommen. Also irgendwie Songwriters, Producers, die irgendwie Lieder hatten, die man im ESC waren und haben immer ein bisschen mehr mitbekommen. Aber mittlerweile, also jetzt bin ich so drin und ich merke so, wow, es ist so ein Eisberg, der ESC. Es ist so, es hat so eine Spitze von dem, wo Leute eigentlich wahrnehmen, die den ESC nicht kennen. Und dann gibt es wie so ein bisschen die nächste Ebene, wo so ein bisschen, wenn man vielleicht ESC jedes Jahr schaut oder so. Und dann geht der Eisberg aber so weit ab und es gibt so viel Depth zu dem ganzen Event und so viel Insiders und so viel Sachen zum Entdecken. Und jetzt bin ich irgendwie so in dieser Welt drin und merke, wie gross das Rabbit Hole eigentlich überhaupt ist von dem ESC und wie viele Leute das es verbindet. Und das ist irgendwie mega interessant zu merken, was man eigentlich dann schlussendlich, wenn man mal einfach so die Momente anschaut, wo so im Kopf sind von Leuten, die eben nicht bewusst ESC schaut, wie krass dass es dann wie aufgeht, wenn man wie die ganze Welt sieht davon.
Ich habe heute Morgen ein paar, nicht gewusst, dass das ein Ding ist auf YouTube, Reaction-Videos von den Songs, die veröffentlicht werden von den verschiedenen Ländern und verschiedene Videos geschaut, Reaction-Videos zu deinem Song. Allen ist die Kinnlade runtergefallen. Es haben alle toll gefunden. Und was ich besonders spannend gefunden habe, bei allen, alle sind mega überrascht gewesen, an was die Schweiz kommt mit so einem Song. Also was die Schweiz traut sich so etwas.
Das ist auch klar, ja.
Ist das, bewirkst du auch ein bisschen vielleicht einen queeren Imagewechsel für die Schweiz?
Ah, das wäre natürlich die grösste Ehre, nicht, dass ich da irgendwie so die ganze Verantwortung auf mich übernehmen oder was auch immer, oder irgendwie die Erwartung hat.
No pressure.
Aber wenn das passiert, ist es mega schön und ich glaube, was ich jetzt schon mega krass finde und was ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, ist, dass aus der Schweiz so viel Support kommt von verschiedenen Seiten und natürlich gibt es dort die ganze Bandbreite und Leute, die finden, das ist absolut nichts oder was auch immer, aber es ist so viel Liebe und irgendwie Support aus der Schweiz, dass ich echt so, wow, das ist irgendwie mega speziell und irgendwie, dass die Schweiz oder viele Medien oder sonst irgendwie Leute sich melden, die ich nicht gedacht habe, die so finden, so, wow, das ist schön, dass du uns so repräsentierst. Das ist mega schön und macht mich irgendwie mega emotional.
Ja, 11. Mai hoffentlich, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass du dort in die Finalsendung wirst kommen, werden wir...
No mehr pressure!
No pressure! werden wir wissen, ob du, ich sage jetzt, den Pot heimholst. Und das Lustige ist mir aufgefallen, 11. Mai ist genau ein halbes Jahr nach dem öffentlichen Coming-out in der Sonntagszeitung, war am 11. November. Also irgendwie ein schöner Bogen.
God, eigentlich wow. The universe combining thing.
Eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum, aber wo mega viel passiert ist. Ich meine, du bist 24 und es ist schon so viel passiert in deinem Leben. Ich bin mega gespannt, was weiter wird kommen von dir, was du wirst machen, was du wirst performen. Und danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch.
Danke dir.
Über 100 Queer-Geschichten. Jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.